Aber das ist typisch deutsch, auch bei mir. Wir haben so eine so eine Zuschauermanie. Beim Fußball gucken wir ja immer. Ne? Haben die Beine auf dem Tisch, Chips links und rechts Bier und dann beweg dich da vorne. Ne? Na? Wir wollen zuschauen, wir wollen beurteilen. Na gut, aber heute geht's um Nachfolge. Das heißt nicht zu glauben, sondern loszugehen. Aber darüber ein paar Gedanken. Es geht um Zeuge sein. Zeuge sein. Erste Apostelgeschichte, oder Apostelgeschichte 1, Vers 6. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Welt. Karfreitag, Jesus stirbt, wird begraben, und nach drei Tagen berichten Frauen, dass Jesus auferstanden ist. Warum waren eigentlich Frauen die Ersten, die Jesus gesehen haben? Damit die Nachricht sich schneller rumspricht. Frauen galten zur Zeit Jesu nichts. Ob ein Hund gebellt hat oder eine Frau was gesagt hat, war etwa das Gleiche. Die Aussage einer Frau war vor Gericht nicht verwertbar. Wenn die Jünger nur eine Auferstehung vorgetäuscht hätten, wäre es doch das Hirnverbrannteste gewesen, was sie hätten tun können, Frauen als Kronzeugen anzugeben. Das soll nun besonders glaubwürdig sein? Das ist ja der Lacher am Juristenstammtisch. Wächter vom Grab laufen nach Jerusalem und berichten, dass Jesus auferstanden ist, und sie beraten, was zu tun ist. Die restlichen 11 Jünger gehen nach Galiläa auf den Berg, zu dem sie Jesus bestellt hatte. Und hier kommt jetzt ein anderer Bericht des Abschieds von Jesus, die Himmelfahrt aus der Sicht von Matthäus. Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber hatten Zweifel. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Die Jünger werden ausgesandt in die Welt, damit verabschiedet sich Jesus von der sichtbaren Bildfläche, seine Laufbahn ist hier beendet. Nach seinen letzten Worten geschieht die Himmelfahrt ohne Space Shuttle. Jesus wird nach Hause gebeamt, eben noch Karfreitag. Lasst euch mal auf der Zunge zergehen, also alle, die Englisch können. Karfreitag, die Auferstehung und jetzt die Himmelfahrt. Es geht um Erfahrung, also es geht um Fahren, Himmelfahrt, Erfahrung. Jesus fährt am Tag der Himmelfahrt in den unsichtbaren Himmel, in die Heimat seines Vaters, deshalb feiern wir ja auch Vatertag, sitzt zur Rechten Gottes und ist uns trotzdem noch ganz nah. Bevor er verschwindet, sagt er den bekannten Satz, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende aller Zeiten. Sein Auftrag, den Menschen Gottes Willen, seinen Weg, sein Ziel zu erklären, ist durch seine dreijährige Tätigkeit erfüllt. Sein Auftrag, die Menschen mit Gott zu versöhnen, ihnen eine Brücke über den Sund, über die Sünde, die Trennung von Gott, dem Festland zu bauen, ist durch sein stellvertretendes Sterben erfüllt. Mehr war nicht nötig. Den Rest überlässt er uns. Sein Auftrag ist erfüllt und mit seinem Abgang beginnt unser Auftrag. Er gibt uns klare Anweisungen, verschwindet für unsere sichtbaren Augen. Jesus vertraut seinem Bodenpersonal, traut ihnen zu, dass sie ihm zuarbeiten. Ich meine, keiner kennt uns so gut wie er. Umso erstaunter, dass er uns als seine Mitarbeiter einsetzt, dass er uns will, obwohl er doch wissen müsste, wie oft wir versagen, wie gleichgültig wir oft sind, wie oft wir einschlafen, träge sind, schwach werden. Unseren Willen mit Gottes Willen verwechseln und gleichsetzen. Gut, er lässt uns nicht alleine hier rumkruschen. Er gibt uns seinen Heiligen Geist als Marschgepäck beim Marsch durch die Wüste der Gottlosigkeit. Vor der Auferstehung haben die Jünger nie richtig begriffen, was Jesus eigentlich wollte. Sie haben ihn so oft missverstanden, dachte, er würde die Römer rausschmeißen und ein neues politisches Reich aufbauen. Aber nach der Auferstehung sind alle ganz anders. Jetzt ist aus einem Häufchen verängstigter, verbitterter, wütender und enttäuschter Jünger über Nacht ein Stoßtrupp geworden, der das römische Reich aufrollte und bis heute das geistige und kulturelle Leben Europas prägt. Klar, wer Macht über den Tod hat, hat Macht über Himmel und Erde, der ist die letzte endgültige Antwort, die am Ende gültige Antwort. Das ist der Halt, an dem es sich zuletzt lohnt, festzuhalten. Er, der Auferstandene, setzt sie in Bewegung. Geht hin, ich bin bei euch, ihr werdet meine Zeugen sein. Seine Nähe gilt denen, die aufbrechen und sich senden lassen zu den Menschen und Völkern. Seine Nähe gilt denen, die um Himmels Willen die Lebensordnung der kommenden Welt bezeugen. Seine Nähe gilt denen, die Botschafter sind an Christi Stadt und bitten, lasst euch versöhnen mit Gott. Und seine Nähe gilt denen, die Zeugen sind, was sie erlebt haben. Evangelisation, Mission hat ja in der Regel bei bestimmten Christen keine gute Presse. Warum? Weil oft mit Druck gearbeitet wird oder wurde, mit Angst, mit Peinlichkeiten, mit Angstmacherei, mit Enge. Manche Evangelisten tun so, als hätten die meisten noch nie was vom Evangelium gehört und als sei hier jeder am moralischen und religiösen Nullpunkt angelangt. Und anschließend gibt es etliche, die verbissen daran arbeiten, dass andere sich bekehren und Christen werden. Manche tun so, als wenn alles von ihnen abhängt. Dabei kommt es gar nicht auf uns an. In Hebräer 12,2 können wir lesen, er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Mit anderen Worten, ohne Jesus läuft da überhaupt nichts. Das heißt doch, wir können bei allem gelassen bleiben. Aber offensichtlich will Gott uns gebrauchen, um sein Evangelium bekannt zu machen. Denn nach seiner Auferstehung sagt er zu den Leuten, die zu ihm gehörten, Gott hat mir die Macht im Himmel und er auf Erde gegeben, geht nun zu allen Völkern der Welt und macht die Menschen zu Jüngern. Und das geschieht bis heute. Menschen beginnen diesem Jesus zu vertrauen, weil solche, die ihm begegnet sind, davon weitererzählt haben. Es geht ihnen wie den Aposteln. Es geht nicht um evangelistische Methoden, damit lässt sich keine geistliche Frucht erzwingen. Aber trotzdem bin ich fest davon überzeugt, dass wir als Christen die Verantwortung haben, Barrieren aus dem Weg zu räumen und Voraussetzungen zu schaffen, die einen geistlichen Aufbruch möglich machen. Es ist Gottes Sache, was daraus wird. Aber stellen wir uns ihm zur Verfügung? Und genau an diesem Punkt beginnt die Auseinandersetzung. Die einen halten die evangelistische Auseinandersetzung und das Zeugnis für das A und O des christlichen Lebens. Die anderen lehnen dies ab, weil ihnen von Kindheit an damit Druck gemacht wird. Ich glaube, dass es Zeit wird, höchste Zeit wird, umzudenken, Vorurteile fallen zu lassen und mit offenen Augen und Herzen zu fragen, wozu uns als Christen Gott in dieser Welt, als Gemeinde in unserem Land, in unserer Gegend berufen und beauftragt hat. Es darf doch nicht unser vorrangiges Ziel sein, volle Kirchen zu haben. Einfach nur Mitglieder zu werben. Mitgliedschaft, egal ob hier oder in anderen Kirchen und Gemeinden, ist nur der Boden, die Grundlage, die Voraussetzung, das Ziel zu erreichen, aber doch nicht das Ziel. Vielleicht ist das Thema Mitgliedschaft bei euch gar nicht so ein großes Thema. Vielleicht ist das Thema Gefühl eher ein Thema bei manchen Kirchen. Na, fühlt euch wohl, bei in Ansagen gibt es das immer wieder, in Freikirchen, Landeskirchen, fühlen Sie sich wohl. Ne? Es geht doch auch nicht darum, dass wir uns wohlfühlen. Ich habe nichts gegen Wohlfühlgefühle, aber es geht auch nicht um Gemeinschaft. So wichtig wie sie ist, wir müssen alle früher oder später die Gemeinschaft verlassen. Alles Gute ist nur Zwischenstation, Hinweis auf das Reich Gottes. Der Gartenschlauch ist doch nicht entscheidend, das Wasser ist entscheidend. Der Gartenschlauch ist nur eine Zwischenstation. Wir sollen Kontrastgesellschaft sein mit dem Ziel, damit auf Jesus hinzuweisen. Wir sollen Wegweiser sein. Aber keiner versammelt sich doch vor einer Hinweistafel an der Kreuzung und bestaunt die angestrahlte Tafel. Sagen, ist das eine schöne Tafel? Oh, nach Jena noch 15 Kilometer. Oh, wunderschön. Ne? Manchmal kommt es mir so vor, als wenn wir uns um uns selbst willen versammeln und uns freuen, wie gut es uns geht, falls es uns mal gut geht. Wir benutzen Jesus für uns. Wir laden zu unseren tollen Gruppen ein, zum Hauskreis, die Gottesdienste. Manchmal kommt es mir vor, als wenn wir das Ziel sind, als wenn unsere jeweilige Gemeinde die Endstation ist. Interessant ist, was die Bibel sagt. Manchmal habe ich den Eindruck, dass selbst Christen manchmal bestimmte Sätze aus der Bibel rausretuschieren. Auf das Ziel kommt es an. Zum Beispiel, leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Auf den Herrn kommt es an. Wenn ich lebe, lebe ich für Gott, nicht für mich. Mache ich das? Nee. Nur punktuell. Sterben wir, dann sterben wir nicht für den Friedhof oder für irgendwas anderes, sondern sterben wir dem Herrn. Das Ziel, auf da kommt es an. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Punkt. Nee, ist gar kein Punkt, ist ein Doppelpunkt. Zur Ehre Gottes steht da. Das heißt, wenn sich zwei wieder versöhnen, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, ist das nicht das Ziel, sondern nur das Hinweisschild zur Ehre Gottes. Das ist das Ziel. Eine andere verrückte Bibelstelle, Matthäus 5, 16. Da steht, lasst euer Licht leuchten, dass sie eure guten Werke sehen. Interessant ist, lasst euer Licht leuchten. Nicht Gottes Licht, sondern unser Licht. Damit sie unsere guten Werke sehen. Nicht Gottes Werke, sondern unsere. Steht da. Und dann steht, und Gott preisen. Also nochmal, lasst euer Licht leuchten, dass sie eure guten Werke sehen und Gott preisen. Das ist das Ziel, mit unseren guten Werken, mit unserem Licht, was wir zu produzieren haben. Das ist das Ziel. Wenn sich jemand verändert, wenn jemand von Drogen freikommt, heil wird, gesund wird, Christ wird, soll das nur ein Hinweis sein hin zu Christus, zu Jesus. Ich habe die Frauenkirche vor einigen Jahren besucht, als sie noch gebaut wurde, eine Baustelle war. Da gab es unheimlich viele Touristen, die haben sich die Baustelle angeguckt. Da habe ich mich vor die Frauenkirche gestellt mit einem großen Plakat. Da stand drauf, liebe Touristen, ich kann ja verstehen, dass Sie das Baudenkmal der Kirche angucken wollen, aber können Sie verstehen, dass es heute noch Menschen gibt, die die Kirche als Tankstelle für ihren inneren Menschen verstehen? Wo tanken Sie eigentlich auf? Und dann habe ich mit den Leuten diskutiert. Da habe ich gesagt, es geht doch keiner in eine Bank und sagt, haben Sie eine schöne Bank hier? Oh, eine Tankstelle. Haben Sie eine schöne Tankstelle hier? Uiui. Ne? Aber so gehen wir in Kirchen. Oh, die Frauenkirche. Oh. Bei der Frauenkirche geht es um Gott, nicht um die Frauenkirche. Merkt ihr was? Bei einer Tankstelle geht es um Benzin. Bei einer Bank geht es, dass ich Geld tausche oder wechsle oder was immer. Und bei unseren Kirchen, gut, die ist jetzt hier nicht so... die Kirche nicht so, aber dafür seid ihr umso. Wir sollen einladen, dass die Menschen mit Christus in Verbindung kommen. Nicht, dass sie in unsere Kirchen kommen. Die Kirche ist nur Zwischenstation. Und wir sollen dazu einladen. Wir sollen missionieren, dass möglichst viele an dem endgültigen, am Ende gültigen Qualitätsfest in der Ewigkeit teilnehmen können. Die anderen dürfen uns nicht egal sein, weil sie Gott nicht egal sind. Beides gehört untrennbar zusammen. Das Leben im Glauben an Jesus und die Weitergabe des Glaubens an andere Menschen. Jeder unvoreingenommene Bibelleser muss zu diesem Schluss kommen. Das Markus-Evangelium Kapitel 16 schließt mit dem Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gibt. Geht hinaus in die ganze Welt, verkündigt das Evangelium allen Geschöpfen. Das ist übrigens kein Missionsvorschlag, sondern ein Missionsbefehl. Ja, toll. Super. Nur ein kleiner Tipp, bei euch ist ja verhältnismäßig viel Kinderlärm. Und das ist ein gutes Zeichen. Wenn es so still ist, weil keine Kinder da sind, das heißt, es wird dann ganz still irgendwann. Und die Kirchen sind am Aussterben, wo kein Kinderlärm da ist. Wo Kinderlärm stört, da kannst du Gott dankbar sein. Ach Herr, es stört heute wieder so toll. Ja. Wir haben in unserer Gemeinde, ähnlich wie bei euch, wir haben es nur noch ein bisschen bequemer, wir haben hinten Couchgarnituren stehen, wo Eltern mit ihren kleinen Kindern sitzen können während Gottesdienst. Wir haben nicht solche Glascontainer wie in manchen Kirchen, wo die dann rausgehen müssen, sondern die Eltern mit den Kindern dürfen drinbleiben und mitbekommen, was im Gottesdienst abgeht. Und wir haben die Gemeinde erzogen, dass wenn es zu laut ist, die Leute, die sich stören, doch weiter nach vorne kommen. Und wir haben die Eltern erzogen, wenn die Kinder zu laut sind, kurzzeitig mal wieder rauszugehen. Das haben wir von den Afrikanern gelernt. Kein Missionsvorschlag, sondern Jesus gibt einen Missionsbefehl. Und geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium allen Geschöpfen. Franz von Assisi hat mit den Geschöpfen das so ernst gemeint, dass er sogar den Tieren das Evangelium gepredigt hat. Im nächsten Vers 16 wird der Stellenwert der Evangelisation beschrieben. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Es geht also bei der Evangelisation buchstäblich um Leben und Tod. Das ist kein Hobby, kein Interesse, kein Zeitvertreib. Und nach dem Empfang des Heiligen Geistes hatte die urchristliche Gemeinde nur noch ein großes Ziel. Alle sollten das Evangelium, die Botschaft von Jesus hören. Dafür waren sie sogar bereit zu sterben. Wir sollen die Mutigen ermüden. Sollen wir nicht. Sondern wir sollen die Müden mit der Frohbotschaft Gottes ermutigen. Wir sollen Mutmacher sein, Ermutiger. Auch die Hirten auf dem Feld haben den Hirten verkündet, euch ist heute der Retter geboren, fürchtet euch nicht. Sie waren Ermutiger. Wir sollen Bote der guten Nachricht sein, Botschafter, Zeugen. Das gilt nicht nur für die Profis, sondern auch jeder hat die eigene Art zu evangelisieren. Paulus schreibt im 2. Korinther, unmissverständlich, dass Menschen, die durch Jesus das Leben gefunden haben, von jetzt an nicht mehr für sich selbst leben, sondern für Christus. 2. Korinther 5. Das ist das Ziel. Wir sind Botschafter an Christi Stadt in einem heidnischen Abendland mit christlichen Restbeständen. Und nicht überall, wo christlich draufsteht, ist Christus drin. In einer Zeit, wo Golgatha für eine Zahncreme gehalten wird, wird es dringend Zeit, wieder von Christus zu erzählen. Wir sind den Leuten die Nachricht schuldig, dass Gott die Menschen liebt, auf sie wartet, die Schuldfrage gelöst hat und ihm nichts wichtiger erscheint, eine Ewigkeit mit uns zu verbringen. Paulus schreibt in Römern, ich bin ein Schuldner der Griechen und der Nicht-Griechen, der Weisen und der Nicht-Weisen. Darum, so viel an mir liegt, bin ich willens, auch in Rom das Evangelium zu verkündigen. Es hat ganz einfach etwas mit Gehorsam zu tun. Paulus schreibt in 1. Korinther 9, 16, natürlich kann ich mich eigentlich nicht rühmen, wenn ich evangelisiere. Das muss ich ja tun. Ich kann gar nicht anders. Paulus kann sich ein Leben ohne Evangelisation gar nicht mehr vorstellen. Jeder darf und soll seine Form finden, mit der die gute Nachricht weitergibt. Interessant, was ich in Apostel 4, 33 lesen kann. Mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab und groß war ihre Güte gegenüber allen Menschen. Groß war ihre Güte. Nicht ihr Bibelverständnis, nicht ihr Wissen, nicht ihre Kreativität, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Auch ihre Erfahrung war nicht groß. Das alles war nicht groß, sondern ihre Güte gegenüber allen Menschen war groß. Das war ihr Missionsstil. Güte. Die Apostel legten Zeugnis ab. Manche haben ja Angst, Zeugnis abzugeben. Ich war damals froh, als ich das dritte Mal sitzen geblieben bin in der Schule, das Zeugnis endlich abzugeben. Ich hatte die Schulpflicht erfüllt. Hab's nie geschafft. Ich habe eine schlechte Nachricht, auch wenn du kein Zeuge Jesu bist, Zeuge bist du auf jeden Fall. Immer. Wir sind immer Zeuge. Jeder von uns, ob er will oder nicht, legt Zeugnis ab. Über seinen Fahrstil, seinen Umgang mit Geld, sein Umgang mit einem anderen Geschlecht, sein Umgang mit Versagen und Schuld, auch Umgang mit Erfolg. Zeugnis geben wir ständig. Unserem Partner, unseren Kindern, unseren Arbeitskollegen, den Nachbarn. Du kannst nicht kommunizieren. Auch wenn du schweigst, redest du. Wovon zeugt unser Leben? Was sagt unser Leben über Gott aus? Nicht unsere Worte. Wir sind mit unserer ganzen Existenz Botschafter Gottes. Können andere an uns ablesen, wie wir aus Gott heraus leben, oder lesen sie nur bei uns ab, dass wir an ihn glauben? Wir sind die einzige Bibel, die heute noch gelesen wird. Was können andere in uns lesen? Manche machen sich ja den Stress, möglichst ohne Sünde auszukommen und merken gar nicht, dass das die größte Sünde ist. Stolz, nicht von der Gnade abhängig zu sein. Wir sollen nicht perfekt und fehlerfrei sein, sondern mit unserem ganzen Versagen zu Gott kommen. Können das andere bezeugen an uns? Erleben die das an uns? Oder erleben sie bei uns nur, wie wir versuchen, möglichst schön christlich zu sein, eine fromme Show zu spielen oder versuchen, aufrechtzuhalten? Ich rühme mich meiner Schwachheit. Ich stehe manchmal in der Fußgängerzone mit einem Besen, habe ein Schild vor mir, der steht drauf, ich möchte sie bekehren. Und dann diskutiere ich mit den Leuten in der Fußgängerzone und sage, wie meinen sie das? Manche lachen. Dann sage ich meine das ernst, dann lachen sie nicht mehr. Sagen, wie kommen Sie da drauf? Sag ich, die Straße wird doch auch bekehrt. Da kommt ein Bekehrungsteam sonntagmorgens um 6 Uhr, macht die Straße sauber, bekehrt die Straße. Mein Auto wird auch bekehrt, kommt in so eine Waschanlage, da sind auch Besen dran. Wer macht mein Leben, wenn Sie dreckig sind, gehen Sie duschen. Ne? Aber Ihr Inneres, wer macht mein Inneres sauber? Und dann rede ich über Vergebung, über Beichte, Seelsorge, Buße. Und sage ich, Vergebung ist nichts Peinliches. Ich gehe auch nicht zu meiner Frau und sage, gestern hab ich geduscht, das war mir peinlich. Oh. Es gibt nichts Schöneres, als Vergebung in Anspruch zu nehmen. Und das auch anderen mitzuteilen, dass ich schuldig geworden bin. Ich rühme mich meiner Schwachheit, steht da. Ich rühme mich. Rühmen heißt hier ans Mikrofon, nicht in so ein Nachbarkämmerchen gehen, beichten. Ich schäme mich nicht, mein Versagen zu verraten. Ich bin und bleibe bei euch bis ans Ende der Tage. Selbst wenn wir am Ende sind, bleibt Jesus bei uns. Wenn wir unterwegs sind zu den Menschen dieser Welt, seine Gegenwart wird uns garantiert, wenn wir uns auf ihn verlassen, uns auf ihn einlassen, ihn hereinlassen in unsere Verletzungen, unseren Schmerz, unsere Sehnsucht, wenn wir ihn Herr sein lassen, uns verändern lassen, wenn wir ihm erlauben, was angesagt ist. Und was ist angesagt? Sendung ist angesagt, hin zu den Menschen. Bist du, bin ich, sind wir auf Sendung eingestellt? Ja, klar. Von A bis Z. Von der ARD bis ZDF. Beim Fernsehen bewegt sich aber nur das Bild. Ab 22 Uhr dösen wir sowieso alle auf der Couch vor uns hin. Manche lassen sich zu Begeisterungsstürmen hinreißen, wenn es Fußball geht, um Tennis, um Skispringen. Aber wenn es um Gott geht, um Jesus, sind wir erstaunlich still. Himmlische Sendung bringt uns in Bewegung. Wir sollen uns auf die Socken machen, Menschen einladen in unser Herz. Wenn es um unser Handy geht, da sind wir sehr beweglich. Ich lese euch mal einen kleinen Text vor von unserem aktuellen Papst. Was würde passieren, wenn wir unsere Bibel genauso wie unser Handy behandelt würden? Wir würden die Bibel immer in unserer Tasche, der Hosentasche oder unserer Jacke mitnehmen. Wir würden mehrere Male am Tag erwartungsvoll einen Blick darauf werfen. Wir würden noch mal schnell nach Hause oder ins Büro, wenn wir sie dort vergessen haben. Wir würden sie dafür verwenden, unseren Freunden ein paar nette Worte zu schicken. Wir würden sie so behandeln, als könnten wir ohne sie nicht leben. Wir würden unseren Kindern eine geben für ihre Sicherheit und um mit ihnen zu kommunizieren. Wir würden mit ihrer Hilfe unseren geistlichen Akku immer wieder aufladen. Wir würden in ihr die neuesten Erkenntnisse suchen. Wir würden spielerisch viel Zeit mit ihr verbringen. Wir würden mit ihrer Hilfe viel häufiger und viel schönere Anrufe zu unserem Vater tätigen. Wir würden viel schönere Gespräche führen und bessere Beziehungen aufbauen können. Dein täglicher Umgang mit deinem Handy und deiner Bibel zeigt, wen du mehr liebst. Aber hallo. Philippus sagt zu Nathanael, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus sagt, komm und sieh, guck's dir an. Das ist unser Auftrag, komm und sieh. Wir sagen ja, ihr bleibt weg, komm ja nicht zu nah, dann siehst du alles, was bei mir schräg läuft. Was können Menschen um Himmels Willen in unserer Gegenwart erleben? Was können sie beobachten? Was können sie erleben? Schämen wir uns? Es geht nicht um Perfektionismus, sondern darum, dass wir mit unseren Fehlern, Versagen, mit unserer Schuld und Schwäche umgehen, andere Anteil nehmen lassen, das andere erleben. Da arbeitet Jesus an meiner Persönlichkeit. Dazu wünsche ich uns einen Schub vom Heiligen Geist. Ich möchte schließen mit Kolosser 4. Apostel Paulus, Timotheus sitzen im Gefängnis, schreiben an die Gemeinde in Kolosser. Lasst nicht nach im Beten und werdet nicht müde, Gott zu danken. Betet auch für uns, dass Gott uns die Gelegenheit gibt, die Botschaft von Christus zu verkündigen. Ihretwegen bin ich jetzt im Gefängnis. Bittet Gott darum, dass ich sein Geheimnis offenbar machen kann, wie es mein Auftrag ist. Verhaltet euch klug gegenüber denen, die nicht zur Gemeinde gehören, und nutzt die Zeit. Redet immer so, dass sie gerne zuhören. Sucht nach dem treffenden Wort. Für jeden sollt ihr die rechte Antwort bereit haben. Amen. Amen.